Herzlich willkommen bei Verstaubt und Altbacken, der Podcast über Star Wars, wo wir jede Woche Star Wars uns angucken und neue... Nein.
Und das jetzt schon Folge 22 von Star Wars, Folge 23 von Star Wars. Richtige Filmexperten hier am Start.
Der Podcast über Familie Dr. Kleist, nicht ganz so berühmt wie Krieg der Sterne. Erste Frage, Konsti, wie geht es dir?
Gut, ich habe die Folge jetzt vor einer Stunde geguckt, bin also noch ganz, habe also alle Eindrücke frisch und es ist sozusagen, das kann ich ja verraten, jetzt sozusagen am Ende des Tages, wo ich diese Folge aufnehme, also wo das sozusagen noch das Highlight kommt, alle Pflichten sind erledigt und jetzt komme ich zu den Sachen, die mir Spaß machen und entsprechend. Bin ich gespannt darauf, was wir mal wieder rausfinden und wie wir die Folge wieder wahrgenommen haben.
Am Ende eines langen Tages steht ja auch oft ein Getränk. Welches Getränk, wenn überhaupt eins, hast du dir heute ausgewählt für die Podcastaufnahme?
Es ist ein Leitungswasser. Ganz, ganz langweilig. Ich habe so, was Alkoholvorräte bei mir zu Hause angeht, bin ich richtig schlecht. Ich habe meistens gar nichts da. Und muss mir wirklich mal angewöhnen, jetzt öfter mal irgendwie ein bisschen was da zu haben, dass ich mal abends noch ein Bierchen trinke mit dir, wenn wir hier, wenn wir uns gegenseitig sozusagen zu Gast haben in unseren Wohnzimmern. Wie bist du ausgestattet?
Ich habe Don Papa, einen philippinischen Rum.
Holla. Da geht's ab. Das ist irgendwie lustig. Es gab doch bei Harald Schmidt, gab es doch früher, dass sein Assistent Manuel Andrack immer zu jeder Sendung ein anderes Bier getrunken hat, sozusagen, um die Vielfalt von diesem Getränk darzustellen. Vielleicht können wir das auch einführen, dass jede Folge mit einem anderen. Das ist vor allem lustig, wenn man eine Arztserie guckt.
Und mal Alkohol.
Genau, gibt es immer ganz unterschiedlichen Alkohol dazu.
Seine Gesundheit auf verschiedenste Weise verringert.
Genau.
Wir probieren dann auch Zigarettenmarken durch.
Genau, sozusagen, wir versuchen Kunde zu werden von Dr. Kleist. Patient.
Genau. Heute reden wir über eine Folge, die auch durchaus einen passenden Titel hat, wenn wir das machen wollen, Am Abgrund. Sonst fragst immer du mich, jetzt frag ich dich. Kurzes Zwischenfazit, bevor wir in den Review einsteigen. Hat dir die Folge gefallen?
Sie hat mir gefallen. Sie hat mir deswegen gefallen, weil ich die Konstellation sehr gut fand, ohne es zu sehr ins Detail zu gehen, dass Dr. Kleist kurz mit seiner öffentlichen Reputation, um seine öffentliche Reputation bangen muss. Und diese Art von Gegenwind gab es ja bislang noch nicht. Und das hat mir ganz gut gefallen. Es gab auch eine Sache, die mich sehr gestört hat, aber die werde ich ganz am Ende in unserer letzten Rubrik
benennen. Der Teaser fürs Ende, dass die Leute auch bis zum Ende hören.
Genau. Wie ging's dir?
Ja, mir ging's so ähnlich. Ein Satz, den ich mir am Ende aufgeschrieben habe, den ich sozusagen jetzt mal vorziehe, ist, viele der Schauspieler, die wir in der Serie schon kennen, haben hier die Möglichkeit gehabt, eine andere Seite von sich zu zeigen. Und das fand ich sehr angenehm.
Ja, stimmt. Das trifft es eigentlich ganz gut. Das ist wahr. Bei mir gibt es noch, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, zwei Sätze, die gefallen sind, die ich dann erwähnen kann. Die haben nichts mit dem Dahlmann zu tun. die ich sehr bemerkenswert fand. Also die hatten, vielleicht steckte da ein hintergründiger Humor dahinter.
Okay.
Kommen wir gleich nochmal genau dazu.
Okay. Und ansonsten.
Viele geteasert.
Ja, viele, viele Teaser. Also die Leute bleiben auf jeden Fall dran. Und ansonsten würde ich sagen, lass uns einsteigen in die Folge 10 mittlerweile schon der zweiten Staffel Am Abgrund. Wir beginnen bei einer Familienszene im Haus Kleist, wo Marlene Kleider anprobiert und Christian schlägt ihr vor, sie könnte doch mal gar keine Kleider tragen. Haha.
Ein lustiger Scherz, ja.
Und Peewee zerreißt versehentlich ein Hemd. Johannes meint, Inge kriegt das schon wieder hin. Und wir erfahren über Johannes Text, dass heute der große Tag ist. Und ganz witzig, auftakeln ist die Schattenseite im Leben eines Mannes, sagt er zu Peavy. Währenddessen noch Lisa ist irgendwie beschäftigt mit einem Referat, fragt Christian nach irgendwelchem Genetikmaterial und hat hier einen Satz.
Ich kann es mir auch selber noch besorgen. Du musst es nur sagen.
Ich weiß nicht, warum ich die so lustig finde, aber das war ein Satz.
Wahrscheinlich werde ich diese Vorlage wieder aufnehmen und du wirst das ganz böse wieder zusammenschneiden. Deswegen sage ich jetzt lieber nichts. Aber es ist lustig, was ansonsten auch noch so für Sätze so, dass Johannes so erklärt, was sozusagen, dass er da Peavy so eine Männlichkeitsnachhilfeschule gibt, ah. Christian mit so einem Shovi-Kommentar. Also ich sag mal, in Sachen 2022 Gleichberechtigung, 2023 könnte man diesen Satz auch nicht mehr so kritikfrei bringen.
Ja, mitunter stimmt das. Christian sagt, bis Mittwochnachmittag hat er alles, was Lisa für ihr Referat braucht. Dann kommt noch Clara dazu, sie findet ihr Kleid nicht, weil es in der Wäsche ist. Sie will mitgehen, aber Marlene meint, das dauert alles zu lang und ist eigentlich auch langweilig. Clara meint, Peavy ist traurig und sie selbst auch. Und Christian erlaubt, dass sie ausnahmsweise mitkommen kann, aber sie muss ganz still sein. Inge muss also das Kleid noch bügeln, was sie dann anziehen will. Peavy bringt Inge das Hemd, Inge hat also gut zu tun, aber sie meint, kriegen wir alles hin. Und ja, auch hier noch ein interessanter Satz. Sie meint, Peavy meint zu Clara, Sportler tragen kein Rosa. Würde ich sagen, finden wir relativ schnell Gegenbeispiele.
Ja, da gar kein Problem. Also wenn ich mich daran erinnere, wie Schalke 04 2011 Pokalsieger geworden ist.
In Rosa?
Das ist auf jeden Fall so ein pinkes Trikot gewesen. Und es gibt auch noch andere Teams, die...
Ich erinnere mich, Juventus Turin hatte, glaube ich, mal ein rosa Torwarttrikot.
An die habe ich jetzt auch, genau. Ja,
dann gibt es auf jeden Fall immer diese Brustkrebs-Trikots von den Eisbären und auch anderen Eishockey-Teams, die sozusagen Brustkrebs-Awareness machen, so einen Monat lang, wo sie dann eben so pinke Trikots tragen, mit so pinken Schleifen, um sozusagen ein auffälliges Trikot zu tragen, um auf diese Brustkrebsvorsorge hinzuweisen. Bret the Hitman Hart und die Hart Dynasty, Hart Foundation, die waren berühmte Wrestler, die pink getragen haben oder eben rosa. Also sehr viele fallen mit ein. Ich denke, Formel 1 gibt es bestimmt auch, nicht Formel 1, Tour de France gibt es bestimmt auch irgendwas in rosa. Also das haben wir schnell widerlegt hier. Und wir gehen auf diese Ehrenveranstaltung und Erwin Baum hält Reden. Die Kleist scheinen alle zu spät zu kommen, weil sie platzen da so rein und Erwin Baum ist ein bisschen gestört durch das Tuscheln, was entsteht, als die sich an ihre Plätze begeben. Und Romy Winter wird als Kunstturnerin ausgezeichnet mit einer Ehrenmedaille der Stadt. Clara bemerkt, sie trägt rosa, also sogar in der Folge wird es widerlegt, was Peavy gesagt hat. Romy dankt dem Verein, ihrer Trainerin, aber vor allem ihren Eltern. Und Sarah bemerkt, dass sie abgenommen hat und wettet mit Lisa, sie nimmt Appetitzügler, die laut Johannes, der sich von hinten so ein bisschen einmischt, verboten sind. Dann ist Peavy an der Reihe und während der Medaillenverleihung geht Romy etwas unwohl ab. Also man sieht sie so ein bisschen, ja, dass es ihr irgendwie schlecht geht und sie geht von der Bühne. In diesem Fall stimmt es ja sogar, sie geht ab. Also nicht nur im filmischen Sinne, sondern sie geht ab von der Bühne. Peavy dankt Eisenach und seiner Familie und nach den Reden werden Fotos gemacht. Erwin reißt die Medaille an sich, habe ich mir hier geschrieben. Also es ist ein ganz lustiges Bild, was er macht mit Romy, weil Romy hat die Medaille um den Hals und Erwin hat sie aber so in der Hand und hat fast so Romy wie mit einer Schlinge am Schlawittchen, wie man so sagt. Erinnert mich so ein bisschen an den... an diesen Star-Koch, der beim WM-Finale 2022 da jetzt so für Aufsehen gesorgt hat, weil er da irgendwie auf dem Platz rumrannte und Bilder mit dem WM-Pokal gemacht hat, obwohl er gar nichts mit Argentiniens Mannschaft zu tun hatte.
Oh, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Okay.
Clara hat Hunger und will nach Hause. Also erst wollte sie mit, dann will sie nach Hause. Und Christian spricht die Eltern von Romy an, Petra und Günther. Die heißen übrigens Winter mit Nachname. Finde ich sehr lustige Nachnamen, beziehungsweise Vornamen. Günther Winter.
Ja, stimmt.
Ja. Günther Winter. Günther sagt irgendwas von vollen Einsatz zeigen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da der Kontext war. Ich glaube, sowas wie,
Es geht, glaube ich, so um familiäre Unterstützung
Ja.
für die
Und
Sportlerin.
Christian erwidert sowas wie: Wir machen das alles mehr aus Spaß. Also man sieht so ein bisschen, Günther ist so voll der Ehrgeizling, der seine Tochter gerne pusht in professionelle Sportbereiche, und Christian macht das mehr aus Spaß mit Peewee als Tennis-Ass oder Tennistalent.
Im Prinzip ahnt man halt jetzt hier schon sozusagen so die gesamte Konfliktlinie. Was halt überraschend kommt, ist, dass später Christian selber noch so ja, angeklagt, jetzt nicht im juristischen Sinne, aber sozusagen, dass er selber dann noch eine entscheidende Rolle, also dass er selber fast schon zum Antagonisten wird in dieser Folge. Aber ansonsten ahnt man hier schnell den klassischen Konflikt. Also zwei sehr leistungsorientierte Eltern, vor allem sehr leistungsorientierter Vater und ein Kind, das zwar irgendwie vielversprechend talentiert ist und auch aber halt irgendwie überlastet so und da
Ja.
ahnt man schon ziemlich, worauf es kommt. Ich hatte ja vorhin von zwei Sätzen gesprochen, die mir so stark aufgefallen sind, weil ich die irgendwie sehr gut fand. Und das ist die erste Szene hatten wir schon. Also wenn man sagen würde, okay, wie ist es eigentlich, ein Kind zu haben? Man muss das einer Person zeigen, die wirklich keine Ahnung hat, wie es ist, ein Kind zu haben. Dann reichen im Prinzip diese 15 Sekunden mit Clara, als sie dann sagt, ja, ich habe aber Hunger. Und dann sagen die Eltern, ja, aber du wolltest doch vorhin jetzt mitkommen. Ja, aber jetzt will ich was essen. Das ist tausendmal besser dargestellt als in jeder Werbung, der irgendwie ein Familienidyll dargestellt wird, das so in der Realität selten existiert. Finde ich eine sehr, sehr gelungene
Naja.
Zusammensetzung.
Günther, erfahren wir hier, war früher Turner, musste aber seine Karriere beenden wegen eines komplizierten Beinbruchs, und Romy rennt wieder mal auf die Toilette, und Christian meint, naja, da soll sie mal vielleicht zu mir in die Praxis kommen. Und Günther sagt, wir haben einen Sportarzt, die Praxis Dr. Jungblut. Romy ist völlig gesund. Und ich glaube, Dr. Jungblut, da klingelte irgendwas. Ich glaube, den haben wir schon mal irgendwie so als den weniger guten Arzt von Eisenach gesehen, oder wurde schon mal erwähnt zumindest. Kann
Bei mir
sein,
auch. Ja,
ja.
er kam schon mal vor, aber ich habe auch nicht mehr im Kopf, in welcher Folge.
Da war mal irgendwie so eine Folge, wo irgendwer behauptete, da zu sein, und dann Christian irgendwie anrief bei dem, und der war dann im Urlaub oder so, und die Person hatte gelogen und ist gar nicht bei dem gewesen. Irgendwie sowas war da. Aber die genaue Sache weiß ich jetzt auch nicht mehr, was das war.
Tja, er bleibt ja auch in dieser Folge ein, weiß man nicht, wer ist, oder? Ich meine, kriegen wir ihn zu sehen?
Ich
Weil
glaube,
eigentlich,
einmal ganz kurz.
ah, okay,
Ja,
weil eigentlich
ja.
sonst kommt doch Dr. Berg oder sowas.
Ja.
Ja.
Abends wieder zu Hause in der Villa sagt Marlene, man kann Clara nicht immer alles durchgehen lassen. Sie verzieht einmal ein Gesicht und du erlaubst, dass sie mitkommt, obwohl Marlene vorher Nein gesagt hat. Sie setzt ein, sagt Marlene, dass Christian sie nicht traurig sehen will. Und ja, sie will noch allein sein, also Marlene will noch allein sein, und er soll schon mal ins Bett gehen. Also ein kleiner Konflikt hier, was die Erziehung angeht, was ja auch durchaus nicht uninteressant ist. Ich habe das Gefühl, Clara ist noch gar nicht so richtig angekommen, als dass sie für immer bleibt.
Ja.
Also sie wirkt immer noch so ein bisschen wie ein Dauergast. Und tatsächlich müssen sich Marlene und Christian ja jetzt wirklich Gedanken um richtig Erziehung und so weiter machen. Und das ist tatsächlich wahrscheinlich ein Konflikt, den die beiden ja gar nicht erwartet hatten zu haben, weil sie ja gar nicht wirklich selber an Kinder gedacht hatten.
Ja, es ist ein sehr, es ist wirklich eine ganz andere Art, wie sie zu dem Kind gekommen sind. Und ja, der Konflikt glaube ich, auch sehr, sehr realistisch. Was ich verrückt fand, war, wie wenig Christian, der ja schon zwei Kinder hat, so die Fähigkeiten von Kindern auch im jungen Alter
Ja.
einschätzen kann. Also, dass er dann sagt, also sie sagt, Marlene sagt ja, guck mal, sie verzieht das Gesicht und du fällst sozusagen drauf rein. Also du kannst ihr dann keinen Wunsch ausschlagen. Und er sagt dann, ach, das merkt die doch. Also so ist die doch nicht. Die ist noch ein Kind und so. Also gerade Kinder haben ja optimales Gespür dafür, an ihr Ziel zu kommen. Und da war ich sehr überrascht davon, dass er das so naiv gesehen hat.
Ja. Am nächsten Tag verlässt Christian mit dem Fahrrad das Haus und Marlene joggt allein. Und wir sehen, als Christian in die Praxis kommt, Nora einfach mal im Wartezimmer meditieren. Transzendieren, wie sie sagt.
Ja.
Und natürlich darf, also man kann ja alles machen, ne? Man kann ja meditieren und Feng Shui und so weiter. Aber was bei Nora ja wirklich jedes Mal ist, ist immer so dieses Bekehren wollen von anderen. Hier ja. Auch wieder. Sie ruhen nicht in sich. Sie sollten das auch mal probieren.
Ja.
Und ich bin nochmal zurückgegangen. Wir haben also gesehen Feng Shui. Wir haben chinesische Tierkreiszeichen, eine tibetianische Klangschale, einen Traumfänger und jetzt Meditation von Nora gesehen.
Ja, es ist, also vor allem wirklich, es kommt, also sie verhält sich wirklich so, wie, also manche Leute sind ja auch wirklich so, aber dieses, sie entdeckt einen neuen Mini-Trend oder irgendwas hat nicht funktioniert und das Neue ist es dann auf jeden Fall. Also,
ja.
Ja, also ich wäre an Christians Stelle sehr viel besorgter, muss ich sagen.
Und vor allem immer auf der Arbeit, ne? Also sie bringt das alles mit in die Arbeit, also auch hier meditiert auf der Arbeit und so.
Ja, wobei hier, da hat sie ja gesagt, dass es nur wegen Baulärm ist und deswegen kommt sie immer früher in die Praxis.
Ja, stimmt. Also
es scheint so zu sein, dass sie da zumindest die Grenzen erkennt.
Ja.
Beim anderen versucht sie ja immer die Einrichtung der Praxis gleich auf Vordermann zu bringen.
Ja. Das Telefon klingelt für Christian. Johannes ist dran und erinnert ihn, dass sie heute zum Fischen verabredet sind. Und Christian ist ein bisschen gestresst und deswegen tut er das, was er immer tut, wenn er gestresst ist in der Praxis. Er bestellt einen Kaffee bei Nora.
Ja.
Inge deckt einen Gartentisch und Marlene kommt vom Laufen. Inge fragt, ob sie Streit haben. Marlene sagt, naja, es war eher eine Diskussion und Inge hat es mitbekommen, das Thema, dass es um Clara geht und sagt, sie ist eben süß und man kann ihr schwer etwas abschlagen. Und Clara kommt dann auch dazu und möchte vorführen, dass sie jetzt einen Purzelbaum kann, der so, ja, im entferntesten Sinne als Purzelbaum zu erkennen ist, denke ich.
Mir ist aber aufgefallen, als sie das also gesagt hat, wie süß dieses Wort Purzelbaum eigentlich ist. Also, dass ein Baum purzelt, also dass er einfach so, so umfällt. Also, ja. Ist durchaus eine passende Beschreibung so. Aber es ist halt, also es ist schon sehr kreativ. Auf die Idee wären, glaube ich, nicht viele gekommen.
Ja. Petra Winter und Romy sind bei Christian in der Praxis. Frau Winter redet von früheren Blasenentzündungen, die sie hatte und wo sie Angst hat, dass es bei Romy auch dazu gekommen sein könnte. Und Nora kommt mit einem positiven Urintest, irgendein bakterieller Harnwegsinfekt und Christian sagt, sie soll 3 Tage ein Antibiotikum nehmen, regelmäßig trinken und sich nicht überanstrengen. Christian fragt nochmal, ob sie irgendwelche Allergien hat und auch, ob sie irgendwelche Medikamente nimmt. Aber das verneint sie alles. Petra sagt, sie nimmt nur Vitamine. Und mir ist hier aufgefallen, die Mutter antwortet sehr viel für sie. Also das ist immer ein interessantes Zeichen, wenn die Mutter so ganz viel für die Tochter antwortet. Also Christian fragt, nimmst du... isst du genug? Und die Mutter sagt, ja, sie isst genug.
Und, ja. Und eigentlich ist es sozusagen, also der erste Typ Patient, also Christian hat wahnsinnig schwierige Patienten, ne? Also der erste Typ Patient leugnet seine Diagnosen sehr, sehr lange und der zweite Typ lügt. Oder lässt die Person sprechen, die dann die Unwahrheit sagt. Also er ist auch immer nicht nur Mediziner, sondern oft auch als Kommissar tätig.
Und es gibt noch einen dritten Typen, nämlich der Typ, der sozusagen die Diagnose akzeptiert, aber die Behandlung ablehnt und sich lieber umbringen will.
Ja, stimmt, den gibt's auch noch.
auch noch auf jeden Fall.
Ja, er muss schon auch immer wahnsinnig nachsitzen, um an sein Ziel zu kommen, dass der Patient mal wirklich in sichere Bahn gelenkt wird.
Nora kommt mit irgendeinem dringenden Fall und deswegen verabschiedet Christian die Winters und sie soll in 3 Tagen nochmal zur Kontrolle kommen. Johannes und Christian sind danach beim Fischen. Johannes stellt Christian alle möglichen Fragen, zum Beispiel, was er zum Geburtstag schenken kann. Ich vermute, hier geht's um Inge. Und Johannes hat mal wieder einen schönen Satz, wo er sagt, Frauen erwarten immer, dass man ihre Wünsche erahnt und wenn man das Falsche macht, dann sind sie sauer. Und Christian antwortet nicht so richtig und als Johannes ihn dann darauf anspricht, dass er nicht so richtig antwortet, sagt Christian, er hatte sich gefreut, einfach mal zu schweigen. Und Johannes lacht, dafür ist Fischen ja auch eigentlich da.
Da habe ich irgendwie nicht, da hab ich nicht so ganz verstanden, ob das sozusagen, war eigentlich ist doch Fischen auch dafür da, oder?
Eigentlich man, schon, ja. Ich habe selten so plappernde Fischer gesehen,
ja,
wie die beiden hier. Dann eine kurze Szene mit Marlene und Christian im Bett, aber natürlich alles über der Decke, über der Bettdecke. Und Christian möchte die Diskussion nochmal fortsetzen, aber dann wird erstmal unter die Decke gegangen. Und Christian sagt, er holt sie morgen von der Schule ab und dann können sie nochmal darüber reden. Und dahin gehen wir dann auch. Es gibt einen Zeitsprung, nächster Tag an der Schule. Christian holt Marlene ab mit einer einzelnen Rose. Und Marlene enthüllt aber, dass sie bleiben muss, denn Erwin Baum hat ein Pressetraining angesetzt mit den Turnern. Und weil ja Romy sich eigentlich schonen sollte, geht Christian einfach mal mit in die Turnhalle, weil sie ja eigentlich nicht trainieren sollte. Und das Pressetraining läuft gut. Christian spricht Romy aber dann an, dass sie sich doch eigentlich schonen sollte und sieht, sagt er, dass sie Schmerzen hat. Erwin unterbricht aber das Gespräch für ein Foto mit der Presse. Und Christian möchte fahren, aber Marlene kann nicht weg. Sie muss bleiben, bis der Presseauflauf zu Ende ist. Und außerdem hat sie heute Elternabend und kommt nicht zum Abendessen. Wo ich mich frage, warum hat sie das nicht am Abend davor gesagt?
Ja, das dachte ich auch, das stimmt.
Ja, aber sie vertagen sich auf heute Abend mit dem Gespräch über Clara und damit endet diese Szene.
Ja, also diese Sache, dass man dann an einem Abend bestens gelaunt sagt, ja, morgen machen wir es und am nächsten Tag sagt, sozusagen in traurigem Tonfall, ja, ich habe ja einen Termin, das war schon wirklich so ein bisschen verrückt. Ich fand auch lustig, dass sozusagen dieses, es war aber schön, dich fast gesprochen zu haben.
Ja.
Wir könnten Sätze sein, die bei uns auch, also es gibt ja Sätze, wir wissen es von Freunden, die absagen und uns aber hoffen, dass wir den Abend wiederholen. das könnte auch was da kam. Martin, es war schön, sich fast mit dir verabredet zu haben. Könnte auch was sein, ja, was mein Dauerbrenner wird.
Stimmt, und mein Dauerbrenner ist ja immer dieses: Ich kann leider nicht kommen, aber euch viel Spaß. Konsti, ich komme leider nicht, aber viel Spaß dir allein.
Ja, das ist also auch so eine Standardfloskel, ne?
Ja. Christian kommt nach Hause, bringt Lisa gestresst alle Genetikunterlagen, die sie für ihr Referat braucht und sie weiß nicht, wo sie anfangen soll und dachte, Christian hatte bereits vorsortiert. Piwi repariert derweil sein Fahrrad und braucht Christians Hilfe und Clara möchte, dass Christian etwas vorliest. Er meint, er kann jetzt gerade nicht und Clara sagt, du bist ein böser Christian. Johannes will ein Bier trinken gehen, also alle wollen irgendwas von ihm.
Ja.
Ja, und Christian geht daraufhin erstmal zu Lisa zum Helfen. Piwi ist sauer, wirft einen Schraubenschlüssel. Und Johannes ruft ihm hinterher, heute Abend, 9 Uhr, Stadtschenke, ich warte.
Ja, ich weiß ja nicht so genau, was Johannes jetzt gerade zu tun hat. Ne? Aber in diesem Fall, wenn jemand da ist und da sind im eigenen Haus und da sind drei Kinder, so die alle irgendwie gerade kein Gespür für die Situation und die Belastbarkeit von Christian haben oder vielleicht auch ein Anrecht auf seine Hilfe, keine Ahnung. Aber dann kommt der vierte und sagt, ja, und ich möchte übrigens ein Bier mit dir trinken und ich warte, also wieder sehr schön empathiefrei.
Also das Ding ist, ich glaube, Johannes will sozusagen eigentlich Christian entlasten. Er will sagen, du musst jetzt hier mal raus aus dieser Situation, aber er reiht sich damit ein in die Reihe der Leute, die eigentlich irgendwie Christians Zeit wollen. Und,
ja,
und merkt es gar nicht so. Also, oder es kommt gar nicht so rüber. Also, Piwi will sein Fahrrad reparieren, Lisa will das Referat machen, Clara will was vorgelesen kriegen. Und Johannes sagt, du musst jetzt hier mal raus, komm, wir gehen ein Bier trinken. Aber das wirkt halt so völlig, also nichts. Ich kann mich jetzt entscheiden, welche der drei Sachen mache ich als erstes. Oder ich sage einfach, ich mache nichts davon. Also irgendwie, ich weiß nicht, dieser Entspannungseffekt oder sozusagen der entspannte Ausweg aus der Situation hat sich für mich hier nicht erschlossen, wie Johannes das jetzt entspannen will, indem er sagt, aha, ihr wollt alle Christians Zeit, dann nehme ich sie mir jetzt.
Ja, also manchmal ist er wirklich so völlig mit dem Kopf irgendwie, also manchmal ist er sehr, sehr kopflos, so, das ist das Lustige bei ihm manchmal.
Ja.
Ja, also, ich meine, seine Strategie auch am Abend, das mit dem zu besprechen, ist ja alles richtig, also Ja, irgendwie kein richtig
Ja,
Timing
dann
gefunden.
gehen wir doch da mal hin zu der Szene. Ich habe jetzt übrigens mal kurz gegoogelt, Stadt Schenke Eisenach, die gibt es nicht. Es gibt aber eine Markt Schenke in Eisenach. Die hat allerdings gerade vorübergehend geschlossen. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht haben die irgendwie Betriebsferien. Hat auch 2 Euro-Zeichen, aber 4,3 Sterne bei Google. Also die scheint einigermaßen gut zu sein.
Na dann steht das auch auf unserer Eisenach-Liste.
Genau. Stadtschenke, die fiktive Stadtschenke in Eisenach, die übrigens die gleiche ist von der Kulisse her wie die, wo Christian und Hubertus ihre Biere getrunken haben.
Habe ich auch dran gedacht, ja.
Und Johannes sagt zu Christian, du musst was ändern in deinem Leben. Es wird ein Abschlussbier bestellt und Christian fragt, was soll ich anders machen? Johannes sagt, du musst auch mal Nein sagen. Zeitmanagement ist das Stichwort. Du musst um Hilfe bitten. Wir sind eine Familie. Lisa will ein Einser-Abitur machen. Das ist nicht dein Problem. Dafür musst du nicht stundenlang durch Genetikmaterial wühlen. Und ja, die Szene wird kurz unterbrochen von einem Einschub, wo wir bei Winters zu Hause sind, Romy es schlecht geht und Petra irgendwie nach Günther ruft. Und dann sind wir wieder in der Schenke, wo Johannes fragt, ob sie noch mal über das Heiraten geredet haben, Marlene und Christian. Und Christian antwortet, Marlene fängt nicht davon an und eine richtige Antwort hat sie mir auch nicht gegeben. Dann klingelt das Handy und es ist Petra wegen Romy. Christian fährt hin und Johannes sagt, hast du Notdienst? Christian sagt nein. Und dann sagt Johannes, ja, das ist genau, was ich meine. Du musst auch mal abschalten. Aber Christian macht sich eben Sorgen und fährt hin.
Aber man muss auch sagen, also jetzt kommt ja zu der speziellen Konstellation, dass die Lebensgefahr gerät und dass die Sorge besteht, dass er da eine Mitverantwortung hat. Aber ich habe auch das Gefühl, hier hat er wirklich ganz besonders sich also man müsste sich mal vorstellen, also sozusagen um sie gekümmert. Also auch später übernachtet er ja dann noch in dem Krankenhaus und sowas. Also sagt er auch, er muss auf sie achten und sowas. Und man müsste sich mal vorstellen, ein anderer Arzt würde zu Christian mit in die Praxis gehen und die ganze Zeit sagen, ja, ich kann da, ich mich mache.
Aber der Punkt, den Johannes hier anspricht, der ist ja tatsächlich ganz interessant. Also der wird ja auch später nochmal interessant, wo er eben sagt, hast du Notdienst? Nein, aber ich fahre trotzdem hin. Das ist, was ich meine. Du kannst nicht zu jedem Patienten hinfahren. So. Das ist
Ja.
ja im Grunde was, was wir öfter mal schon angesprochen haben, dass es echt eine sehr unrealistische Darstellung ist. Und hier wird sozusagen auch mal aufgezeigt, dass es nicht normal ist, was Christian leistet.
Ja, das war.
Christian untersucht Romy am Bauch. Sie hat ein bisschen Druckschmerzen und er sagt, morgen soll sie in die Praxis kommen. Er braucht die Blutwerte, sonst kann er gar nichts machen. Gibt ihr was gegen die Übelkeit, damit sie schlafen kann. Und wenn was ist, sollen sie in die Klinik fahren. Und ein wunderbarer, trockener Satz aus dem Off von Günther ist.
Klinik, nur weil ihr schlecht ist.
Ja,
Wirklich so ganz herrlich, so typischer, so, da, wir gehen doch nicht in die Klinik, weil ihr schlecht ist.
ich glaube, es gibt viele, viele, die gehen noch nicht in die Klinik, obwohl sie in Lebensgefahr sind, und manche, die gehen wirklich in die Klinik, weil ihnen schlecht ist. Also
Ja.
Krankenwagen beschweren sich ja auch manchmal darüber, dass sie sagen, okay, 8 von 10 Einsätzen sind eigentlich vollkommen unnötig.
Ja.
Ich glaube, da gibt es oft so ein Missverhältnis in beide
Ja.
Richtungen.
Christian sagt zu Günther, als er diesen trockenen Einwurf hört, sie sollten sich an ärztliche Anweisungen halten. Er hatte vorgeschrieben, dass Romy nicht trainieren darf, aber hat sie dann bei diesem Pressetermin trainieren sehen. Und als Christian weg ist, nennt Günther Christian einen Wichtigtuer und er entzieht ihm quasi die Zuständigkeit. Also sagt zu seiner Frau, dass ab sofort Dr. Jungblut wieder zuständig ist und erwähnte auch, dass Christian nach Bier gerochen hat.
Ja, da fing es an, dass ich so dachte, ah, interessant, jetzt kommt hier eine andere Dimension noch rein,
Ja.
weil natürlich wissen wir, wie es dazu gekommen ist. Und ich meine, wenn er der Vater mal nachfragen würde, dann könnte er die Antwort, also er würde da schnell an die Antwort kommen, dass er einfach wirklich gar nicht im Dienst war. Das hätte ihm dann auch die Frau sagen können. Aber es ist schon lustig, weil ich so dachte, lustig, dass so, da schwirrte so das erste Mal so dieser Vorwurf. Ich hatte auch gehofft, dass, also für die Dramaturgie hatte ich gehofft, dass es nochmal mit einem vorkommt, dass es heißt irgendwie, ja, Alkohol bei ihm Thema und sowas.
Da habe ich später was für dich.
Ah, okay.
Da habe ich was für dich. Ganz versteckt, aber ich habe es entdeckt.
Aha, okay.
Ja. Am nächsten Tag ist Romy nicht in der Praxis. wie verabredet. Und deswegen ruft Christian bei den Winters an und Petra ist am Telefon, berichtet, Günther wolle Dr. Jungblut alles überlassen und Romy geht es sehr schlecht. Und da wird Christian hellhörig und erkundigt sich, was denn die Symptome sind. Und Petra sagt, sie haben mich nicht verstanden, sie ist nicht mehr ihre Patientin und legt auf. Nora hat in demselben Moment einen Anruf von der Praxis Dr. Jungblut, wo ich mich frage, wo ist diese Praxis? Denn irgendwie wurde ja in Folge 1 der Serie etabliert, dass es keinen Allgemeinmediziner gibt. Aber gut, der ist irgendwie Sportmediziner, aber trotzdem. Es wurde so ein bisschen das Bild gezeichnet von Eisenach als Stadt ohne Allgemeinmediziner. Und Christian ist so der große Heilsbringer. Und jetzt ist es so, ach nö, wir gehen in die andere Praxis. So.
Ja, stimmt.
Jedenfalls fährt Christian hin und da sehen wir kurz Dr. Jungblut, der sich mit Christian vor dem Gebäude trifft und sagt, er hat sie in die Klinik eingewiesen, sie hat ein Leberkoma, die Symptome sind eindeutig. Und Christian ist völlig von der Rolle, sagt, heute Nacht hatte sie nur eine Blasenentzündung. Und Jungblut ist ganz lustig hier, fragt ganz rhetorisch, na, haben Sie vielleicht was bei der Anamnese übersehen und geht lächelnd weg.
Also mit einer Arroganz, die sich gewaschen hat. Ne?
Ja.
Das ist schon wirklich extrem.
Ja, und was mir hier aufgefallen ist, ganz lustig, Jungblut hat die ganze Zeit eine Wespe im Haar.
Hm.
Die wow, ganze Zeit.
Mir fallen aber Details auf.
Schwirrt ihm da eine Wespe rum. Wir sind danach in der Klinik und wir heißen ganz herzlich zurück bei Familie Dr. Kleist Alexander Höchst als der unbetitelte Arzt. Also wir haben ihn, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal in kleinen Arztszenen gesehen und das ist auch immer die gleiche Figur. Bisher hatte er aber, glaube ich, bis auf so Erwähnungen im Nebensatz keinen Namen. Hier habe ich auch ganz lange immer Alex Höchst geschrieben, bis dann irgendwann ganz am Ende mal Dr. Berg, glaube ich, genannt wird, dass es Dr. Berg ist. Auf jeden Fall in der Klinik, Alexander Höchst spielt, anscheinend heißt er Dr. Berg. Romy liegt im Bett, die Eltern sind dabei und Höchst, Dr. Berg, redet schon von einer Lebertransplantation etc. Also es ist schon alles ziemlich auf hoher Eskalationsstufe. Und dann erfordert aber ein Piepsen seine Aufmerksamkeit und er schickt die Eltern raus. Christian trifft ein, wird informiert, dass Romy nicht ansprechbar ist und es gab auch weitere Probleme, Blutungen aus dem Magen-Darm-Bereich. Und Christian trifft die Eltern im Wartezimmer, meint, Romy ist in den besten Händen, fragt, ob er was tun kann. Und Petra möchte eigentlich nur, dass er geht. Günther kommt herein und sagt, sie wollen helfen. Bevor sie das Medikament bekommen hat, war sie in Ordnung, wirft ihm vor, Christian wollte sich aufdrängen und wollte im Mittelpunkt stehen. Er will dafür sorgen, dass er nicht mehr praktizieren kann, hängt ihm einen Prozess an den Hals und das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen.
Ja, dieser Satz ist natürlich auch ganz nett, weil sozusagen das Versprechen ja in dem Fall trotzdem die Drohung ist, aber ja. Was er sagt, der hat ja durchaus so ein bisschen den Punkt, dass Christian wirklich ja bei einer Privatveranstaltung, also er war nicht in beruflicher Funktion da, dann sagt, ja, sie sollte mal wieder bei mir vorbeikommen, dann hat er gleich ein Medikament und danach muss sie ins Krankenhaus. Also da kann man schon die von der Dynamik her verstehen, dass der Absolut. Vater so verärgert oder verwundert oder sonst was ist.
Ja, finde ich auch. Lisa und Johannes haben das Genetikreferat fertig, das Telefon klingelt und Johannes geht ran. Nora informiert ihn, dass Christian alle Patienten hat wegschicken lassen und zu Dr. Jungblut gefahren ist. Und Johannes sagt, er versucht ihn zu finden, nachdem Nora sagte, dass es um Romy Winter geht. Johannes informiert Marlene telefonisch und dann sehen wir, mir ist hier nicht ganz klar, wie hier die geografischen Verhältnisse sind. Denn wir haben, wie gesagt, gesehen, Günther ist in der Praxis, spricht diese Drohung aus, dann weiß man nicht genau, wie viel Zeit vergangen ist, bis Johannes diesen Anruf von Nora kriegt. Johannes wiederum Marlene telefonisch informiert und in dem Moment, wo wir Marlene sehen, die auflegt, sehen wir Marlene auch Günther das Haus verlassen. Und ich weiß nicht genau, welches Haus das ist. Ich glaube nicht, dass das die Klinik sein soll. Auf jeden Fall spricht Günther beim Verlassen des Hauses mit der Presse. Und fand ich hier sehr interessant. Also ich weiß nicht genau, gut, das ist irgendwie eine lokale Berühmtheit, diese Turnerin. Aber es ist ja ein äußerst emsiger Fotograf, der immer wieder ein paar Schritte vor Günther herrennt, sich dann umdreht und ein paar Fotos macht, bevor er dann wieder ein paar Schritte vor ihm herrennt, sich wieder umdreht, ein paar Fotos macht. Also die Presse so schnell auf ein Thema aufmerksam zu machen, da muss man schon ein großes Charisma haben oder großen Stellenwert in der Gesellschaft.
Ja.
Daher sehr beeindruckend von Günther. Und Günthers Schlagwort oder Schlagsatz, den ich hier aufgeschrieben habe, ist: Es geht hier um mehr die Pflicht, es geht um die Pflicht, einen inkompetenten und fallsüchtigen Mediziner unschädlich zu machen.
Ja, auf jeden Fall heftige Vorwürfe.
Unschädlich zu machen.
Ja, auch in der Wortwahl sehr unbotmäßig. Ja.
Ja, und Marlene beobachtet das alles und fährt dann mit dem Auto los. In der Klinik spricht die Presse Christian an, was er Romy gegeben hat, und ja, stellt ihm allerhand tendenziöse Fragen, und ich habe immer Dr. Höchst geschrieben, bevor ich wusste, dass er Dr. Berg heißt. Also Dr. Berg geht dazwischen. Christian soll nichts sagen. Er sagt den Reportern, es gäbe keinerlei Anlass, von einer Fehlbehandlung auszugehen. Und wenn die Reporter nicht gehen, dann macht er von seinem Hausrecht Gebrauch. Was ist das Hausrecht, Konstantin?
Naja gut, also er ist ja irgendwie Teil der Klinik, und eigentlich kann das nur bedeuten, dass er dafür sorgen wird, dass sie die Räumlichkeiten zu verlassen haben. Deswegen droht er einfach, glaube ich, nur damit, sie rauszuwerfen. Aber ich glaube nicht, also er droht ihn da jetzt nicht implizit Gewalt an.
Okay.
Denke ich mal.
In Amerika würde es heißen, ich hole meine Shotgun von unter dem Teppich hervor und mache von meinem Hausrecht Gebrauch, Eindringlinge zu erschießen.
Hättest du es lieber gehabt, wenn es so geheißen hätte, wenn er das gesagt hätte?
Nee, das kann man schon so verklausulieren, finde ich.
Okay.
Ja, und Günther, der da auch mit in diesem Pressemob steht, hat noch einen markanten Satz. Ja, ja, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
Ja, er ist noch ganz gut dabei, immer noch einen reinzuhauen.
Kurzer, ich weiß nicht genau, Zeitsprung oder Schnitt. Und dann sehen wir Marlene, die Christian fragt, was los ist. Christian sagt, es kann sein, dass ich schuld bin, falls Romy stirbt. Alles schien einfach zu sein. Ich habe ihr ein Antibiotikum gegen Blasenentzündung gegeben, aber irgendwas muss ich übersehen haben. Die Reporter werden auch nach Hause kommen. Sie muss also die Familie schützen. Und er wird bleiben im Krankenhaus bei Romy, schickt sie nach Hause zur Familie. Marlene geht und informiert telefonisch Inge. Clara soll mit zu Inge nach Hause. Die Kinder sollen nicht ans Telefon gehen. Also sie wollen sich so ein bisschen abschotten vor der drohenden Presseoffensive.
Und ja, und sympathisch hatten wir es wirklich noch nie, glaube ich, ja, ne? Dass sie so bedrängt wurden, richtig.
Ja, ja. Dann eine kurze Szene in der Nacht in der Klinik, wo die Eltern bei Romy sind. Und mir ist hier aufgefallen, das ist wirklich eine gut gecastete Mutter und Tochter, finde ich. Die haben eine hohe Ähnlichkeit zueinander, die beiden Schauspielerinnen.
Das stimmt. Was mir stark auffällt, ist die Ähnlichkeit von der Dr. Berg zu Peewee. Also zumindest haartechnisch könnten die aber auch verwandt sein.
Ist das vielleicht der uneheliche Sohn von Dr. Berg?
Das wäre natürlich eine vollkommen verrückte Wendung.
Dr. Berg und Dr. Susanne Kleist. Wir sehen, wie Christian nachts im Krankenhaus herumsitzt und Marlene nachts im Bett wach liegt. Und dann steht Marlene auf und geht in die Klinik und findet Christian schlafend auf einer Pritsche, weckt ihn und sagt, sie möchte, dass er mit nach Hause kommt. Die Reporter sind weg. Und Christian sagt, nein, nicht, solange Romy in einem kritischen Zustand ist. Und nach einem Zeitsprung findet Dr. Berg Marlene im Flur der Klinik. Und Marlene fragt ihn, ob Christian wirklich einen Fehler gemacht hat. Und Berg sagt, nach menschlichem Ermessen nicht. Sowas, so eine Reaktion auf ein Antibiotikum kann vorkommen, auch wenn es selten ist. Es kann vorkommen.
Was ja irgendwie ganz, also bei mir hat diese Folge dazu geführt. Ich meine, wir haben beide Leute auch in unserem gemeinsamen Abi-Jahrgang, die Medizin studiert haben und die jetzt auch schon als Mediziner aktiv sind. Du hast Ärzte in deinem Umfeld, ich habe welche in meinem Umfeld. Und bei mir hat das wirklich nochmal so dann so aktiv so diese Überlegung, krass, okay, was hatten die denn vielleicht für Fälle, wo die nicht nur mal was verhindern konnten, sondern vielleicht auch, wo man gesagt, okay, da haben sie sich selber Vorwürfe gemacht oder sowas, ne?
Ja.
Irgendwie hat das bei mir zu einer ganz interessanten, also zu so einem Nachdenkprozess geführt, den ich sonst vielleicht unbewusst eher vermieden habe. Müsste ich mal fragen. Also
ja, es scheint mir etwas spät zu sein. Ich weiß nicht, wie alt Christian sein soll, aber der wird ja schon in den 40ern sein, mindestens. Und es scheint mir etwas spät zu sein, dass er als Arzt mit der Situation konfrontiert wird, dass er mal eine falsche Entscheidung trifft und irgendwas.
Ja, kann ich, ja, eigentlich, das stimmt, dass ihn das so mitnimmt, hat mich dann auch gewundert.
Ja. Ja. Reporter machen an der Villa der Kleists Fotos am nächsten Morgen. Johannes kommt raus und muss sich auch einigen Fragen stellen, aber sagt einfach, die Reporter sollen verschwinden, sie reden nicht mit ihnen. Währenddessen informiert Marlene die Familie drin. Lisa sagt, Papa kann es nicht ertragen, wenn man ihn trösten will. Und Peavy tröstet wiederum Marlene und sagt, das wird schon wieder. Johannes kommt von draußen, sagt, die Praxis bleibt heute geschlossen, klappt die Zeitung auf und sie sehen die Schlagzeile, unsere Romy im Todeskampf, Arztfehler. Und du weißt ja, was passiert, wenn eine Zeitung, ein Zettel in Großaufnahme zu sehen ist. Auf meinem 75-Zoll-Fernseher schalte ich dann immer auf Pause und versuche alles zu lesen, was irgendwie zu lesen ist.
Ah, und jetzt sehe ich es auch, ja.
Ja, und dann steht da, beliebter Eisenacher Allgemeinarzt verschreibt Sportlerin ein falsches Antibiotikum. Der Artikel ist nicht wirklich lesbar, der ist in Standard Definition nicht so gut zu sehen, aber es ist eine Zwischenüberschrift zu lesen, nämlich, hat der Arzt ein Alkoholproblem?
Ja, stimmt. Da sehr, sehr gut beobachtet. Krass. Es ist aber auch wirklich maximal dramatisch. Er wirkt natürlich total zwielichtig, so dass er da in diesem diesen Krankenhausfluren, die ja immer so ein bisschen merkwürdig beleuchtet sind, dann überfordert von dieser Kamera abwinkend und ja, rechts daneben der glückliche Bürgermeister mit der Nachwuchssport,
genau,
noch gesund und fit war.
Ja, du redest jetzt von den Fotos auf dem Artikel.
Genau.
Ja, genau. Ja. Und was mir hier auch noch aufgefallen ist, ist das Datum der Zeitung. Da wissen wir, an welchem Tag das spielt. Der 20. September 2005.
Ah, okay. Interessant, ja.
Und damit haben wir auch den Kreis zur letzten Folge. 2005 gab es einen Star Wars Film. Also, wir sind hier investigativ unterwegs.
Ja, genau. An allen Ecken und Enden gucken wir noch nach.
Ja, und Johannes sagt, er will zur Klinik fahren, nachdem er diesen Artikel sieht. Sie wollen ihn fertig machen, sagt er. Schnitt auf Christian in der Klinik. Christian ist unrasiert natürlich, weil er über Nacht da geblieben ist. Ein cooler Look, finde ich. Ein cooler Look. Also der Drei-Tage-Bart oder eine Nachtbart, wie auch immer, hat irgendwie was, macht Christian irgendwie so ein bisschen mehr. Ja, wie soll man sagen? Ich will jetzt nicht Badass sagen, weil er ist ja nicht wirklich ein Actionheld oder so, aber er macht irgendwas mit ihm. Er hat auf einmal mehr Profil, der Schauspieler, mit so ein bisschen Bartstoppeln.
Ja, ist mir aber auch aufgefallen, stimmt.
Ja. Dr. Berg kommt rein und sagt, du kannst nicht bleiben, sie erwischen dich hier irgendwo. Romy geht es unverändert. Lustigerweise habe ich das nicht aufgeschrieben, aber erinnere ich mich noch. Er sagt, unverändert, aber auch nicht schlechter. Naja. Unverändert, oder? Also unverändert heißt ja weder besser noch schlechter.
Also, ja, stimmt.
Unverändert, aber auch nicht schlechter. sie machen sich nur mal so ein bisschen Sorgen über die Herzfrequenz, die ungewöhnlich hoch ist, was unerklärbar ist für ein durchtrainiertes Mädchen wie sie. Christian willigt ein, das Krankenhaus jetzt doch zu verlassen, am besten durch die Pathologie, wo er irgendwie sich im Hinterausgang rausschleichen kann. Und Berg sagt, benimm dich einfach nochmal. Das ist das Beste. Vor der Klinik ist Erwin Baum mit der Presse, hat auch irgendwie Blumen in der Hand. Und Erwin Baum will die Winters im Falle eines Prozesses auf jeden Fall unterstützen, im Falle eines Prozesses gegen Christian. Und Johannes nennt ihn daraufhin ein opportunistisches Arschloch. Und vor allem sagt er, du opportunistisches Arschloch. Also irgendwie scheinen die sich zu kennen. Ist das irgendwie schon mal vorgekommen, dass die beiden sich kennen, dass sie sich duzen?
Ja, dass es so eine direkte Verbindung, glaube ich, gibt nicht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Johannes einfach nur die ganz klassischen Anstandsregeln, also ich sage mal, sein kommunikatives Verhalten ist ja jetzt nicht, entspricht ja jetzt eh nicht dem zivilen Umgang.
Du
Von
meinst,
daher.
es hat auch keinen Sinn, die Höflichkeitsform zu nehmen, wenn man danach Arschloch zu jemandem
Ja,
sagt?
genau, so ist
Ja.
es besser formuliert, genau.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell an so einem Abend passiert ist über Christian, dass die Bekanntschaft dadurch existiert.
Ja.
Das ist halt irgendwie klar, da gibt man sich die Hände, da sagt man,
Naja, und Erwin
geht nicht
Baum ist ja auch ein
negativ mit um.
älterer Typ und Johannes scheint ja auch irgendwie seit Jahrzehnten oder seit immer in Eisenach zu leben. Wahrscheinlich kennt man sich irgendwie. Vielleicht waren die sogar zusammen in der Schule oder so.
Naja, gut möglich, ja.
Und man sagt dann irgendwann du, auch wenn einer in Bürgermeisterämter aufsteigt. Berg lässt Baum, lustige Namen, Berg lässt Baum nicht rein ins Krankenhaus, sagt, es gibt ein striktes Besuchsverbot und sagt auch, als Erwin Baum meint, naja, er möchte gerne informiert werden über den Zustand des Mädchens, dass Erwin Baum schon alle Details aus der Presse erfahren wird. Johannes fragt wiederum Berg, als Erwin Baum dann weg ist, ob Christian noch da ist. Aber Berg sagt Johannes, er ist weg und er soll sich um ihn kümmern. Christian soll sich nicht so sehr in die Sache reinsteigern. Dann Schnitt auf Christian, der durch die Stadt läuft und eigentlich zu seiner Praxis will, als er Johannes Auto vorfahren sieht und schnell ausweicht und Johannes vor der geschlossenen Praxis steht. Und dann weiß ich nicht, wo diese nächste Szene spielt, denn wir sehen Christian in irgendein Gebäude laufen
Ja.
und Johannes hinterher. Und da spielt ein einsamer Mann eine kleine Orgel.
Ja.
Also, das ist auf keinen Fall eine Kirche. Es ist vielleicht irgendwie eine Kapelle oder so, aber keine Ahnung.
Oder ein Gemeindezentrum. Also, das finde ich, ich finde, es sieht vom Setting so ein
Ja.
bisschen so aus. Also, es hat ja, also allein schon durch die Orgel, aber es hat irgendwie so ein religiöses Setting irgendwie so ein bisschen, auch mit den Fenstern und so. Und irgendwie wirkt das nur nach so einem Ort, wo er dann gesagt hat, kann ich hier mal für 2, 3 Stunden sein oder so. Und das könnte gut ein Gemeindezentrum ja auch sein. Weiß es aber nicht.
War einfach einer, den ganzen Tag Orgel spielt.
Ja, wo er sich vorbereitet, vielleicht auf den nächsten Gottesdienst.
Ah. Na, jedenfalls folgt ihm Johannes dorthin und findet ihn und sie sprechen in einem ruhigen Raum von Angesicht zu Angesicht. Und Johannes sagt zu ihm, du bist ein Mensch, du bist kein Übermensch, du bist kein Gott. Du musst akzeptieren, dass es Tragödien gibt, die du nicht verhindern kannst. Es geht weiter, weil du eine Familie hast, die dich liebt und die du liebst. Und er fragt ihn, ob er sich vorstellen kann, wie diese Familie sich fühlt, wenn er glaubt, er muss alles allein mit sich ausmachen. Und ohne ein Wort zu sagen, steht Christian auf, geht zum Fenster und schaut wortlos hinaus. Aber man hat so den Eindruck, Johannes hat ihn schon erreicht.
Es arbeitet in ihm, ne?
Ja. Marlene ist im Schlafzimmer, die Tür geht auf und Christian kommt herein. Also Christian kehrt heim und bittet um Verzeihung, wollte die Familie einfach heraushalten aus dem ganzen Schlamassel. Und Marlene sagt, es gibt nichts zu verzeihen. Christian sagt, er hat das Gefühl, er kann nichts mehr mit ganzer Kraft tun. Er fühlt sich zerrissen zwischen allen Stühlen und er macht Fehler. Marlene antwortet, das macht jeder, der nicht allein lebt. Ein Statement für Single-Dasein anscheinend.
Tja, Martin, du machst viele Fehler. Tja, viele Grüße von der anderen Seite. Ich mache
Ja, und Christian sagt, bei einem Arzt hat Fehler machen aber Konsequenzen. Marlene
ja.
sagt, du hast keinen Fehler gemacht. Sagt, und hier ist es, Dr. Berg. Tada, hier ist endlich der Name Dr. Berg. Hier wird er endlich genannt. Vorher immer Dr. Höchst.
Jetzt
Also.
erfahren wir seine Identität.
Ja.
Ja, also was mich jetzt an dieser Folge, was mich an diesem dir, also an der Folge generell jetzt interessiert, ist, wie es danach weitergeht. Ob man wirklich sagt, okay, das war jetzt ein Schuss vom Bug und meinetwegen er holt sich jetzt einen Kollegen dazu oder irgendwie sowas, um die Praxis zu zweit irgendwie zu wuppen oder so. Aber ob es da jetzt eine Veränderung gibt, da bin ich mal gespannt
Ja,
drauf.
Hubertus kommt wieder.
Ah, ja, das wäre doch mal was.
Wie ist denn
Stimmt.
noch? Der hatte so einen lustigen Nachnamen auch. Ich kenne immer nur den Vornamen. Hubertus.
Aber das weiß ich nicht.
Hubertus Winkler? Ich glaube, Hubertus.
Ja, kann
Ja.
sein.
Ja. Was für ein lustiger Nachname, oder, Winkler?
Unglaublich, ja. Ach so, was ich noch zu dem Dialog, wir sind noch bei dem Dialog bei Marlene und Christian. Was mir auffällt bei diesem Dialog ist, dass es so ein bisschen durcheinander gibt. Also sie sagt, jeder macht Fehler, der nicht alleine ist. Und dann sagt er, ja, aber als Arzt, also irgendwie so.
Ja, und
so,
dann sagt sie, du hast keinen Fehler gemacht. Also es ist wirklich ja, durcheinander. Ja,
genau.
Ja.
Irgendwie kommen drei Sätze, die alle nicht so ganz perfekt ineinander passen.
Ja, total. Christian begrüßt Lisa und Peewee dann in der Küche und vor allem auch Sarah, was ich sehr interessant fand. Also Christian begrüßt Sarah so, hallo Sarah, na schön und so weiter. Und Sarah ist ja eigentlich die Tochter von Erwin Baum.
Ja.
Und Erwin Baum haut ihn quasi für seine eigene politische Karriere in die Pfanne.
Ja.
Aber Christian vergibt offenbar oder erkennt an, dass Sarah damit nichts zu tun hat.
Sehr professionell.
Ja. Lisa fragt, ob alles wieder gut ist. Auch interessant, dass Lisa einfach mit Sarah so befreundet bleibt. So. Also, dass Lisa nicht irgendwie so sagt, dein Vater haut meinen Vater in die Pfanne, sondern es heißt einfach, ja, Sarah, na ja, komm doch mal mit mir zu nach Hause und so. Aber, naja. Es sind eben gute Menschen. Alle sind gute Menschen. Also, Lisa fragt, ob alles wieder gut ist. Christian sagt, wir gehen vielleicht schweren Zeiten entgegen, aber wir haben ja uns. Und aus irgendeinem Grund hat er hier einen Geistesblitz und fragt Sarah, was sie nochmal gemeint hat, als sie sagte, Romy nimmt was, um dünn zu bleiben. Und Sarah antwortet, Schlankheitspillen. Irgendwelche rein pflanzlichen, angeblich rein pflanzlichen chinesischen Wundermittel. Und Christian sagt, er hat doch extra gefragt, ob sie was nimmt. Und Sarah sagt, sie würde nie zugeben, dass sie die nimmt, weil die sind nämlich verboten. Und Christian will deswegen Johannes anrufen. Tut das auch in einer Szene, die wir nicht sehen. Und wir sehen danach Johannes in der Apotheke Ingrid, seine Assistentin, nach einer Zeitschrift oder einem Prospekt fragen, wo etwas über diese Schlankheitspillen drin stand. Und Ingrid will es raussuchen, weil sich neulich auch eine Kundin danach erkundigt hat. Und ja, erstmal bis hierhin, dann gehen wir wieder in die Klinik. Also Schlankheitspillen sind offenbar die Lösung. Was nicht ganz überraschend kommt, weil wir ja wirklich in der allerersten Szene mit Romy sehen, wie Sarah im Publikumssaal dieser Ehrenveranstaltung sagt, die hat aber abgenommen, sie nimmt bestimmt Schlankheitspillen. Weiß nicht, ob man den Satz am Anfang vielleicht hätte weglassen können, um die Spannung zu steigern, aber so war sozusagen der Zuschauer derjenige, der es als erster wusste, bevor die Figuren es wissen.
Ja, und das, die Konstellation gibt es, glaube ich, sehr selten, ne? Dass der sogar die komplette Lösung schon drinsteckt, glaube ich, ne?
Ja, also vielleicht gibt es das manchmal so, dass das so gemacht wird, wenn es dann die scheinbare Lösung ist. Also dass dann man denkt, sie nimmt doch diese Schlankheitspillen, aber dann ist es doch das wiederum was ganz anderes, dass der Zuschauer so auf die falsche Fährte geführt wird.
Ja.
Aber dass es genauso ist, wie es am Anfang wirkt, ist wahrscheinlich wirklich eher selten.
Ja.
In der Klinik zeigt Günther Romy, die im Koma liegt, ein Pokal, einen schäbigen Plastikpokal und sagt, davon willst du doch noch sicher ganz viele gewinnen. Du wirst doch jetzt nicht aufgeben, oder?
Das erinnert sehr stark an, du wirst doch jetzt nicht schlapp machen.
Schwesterchen, du wirst doch jetzt nicht schlapp machen.
Unser Bürgermeister Erwin Baum.
Und Dr. Berg kommt rein, sagt, der Zustand der Leber ist stabil. In den nächsten 2 Tagen entscheidet sich, ob Romy es allein schaffen wird. Und es gibt Anlass zur Hoffnung. Wenn wir herausfinden, was das Herzrasen auslöst, bekommen wir das auch in den Griff. Und dann sind wir wieder bei Johannes, der den Prospekt über Schlankheitsmittel gefunden hat und ihn Lisa, Sarah, Marlene und Christian vorliest. Und unterm Strich ist eine Information wichtig. Enthalten sind Bestandteile, die zu schweren Herzrhythmus- und Kreislaufstörungen führen können. Sie wollen nach der Erkenntnis aber nicht die Eltern anrufen von Romy, weil die sich nur aufregen würden und eh nicht wüssten, ob sie davon was genommen hat. Sarah weiß aber, wie sie an die Mittel rankommen kann. Und Johannes sagt,
das will ich nicht gehört haben, wie schnell?
Das war, das hatte durchaus Witz, diese.
Ja, Sarah sagt in ein paar Stunden. Und ihre Hoffnung ist, wenn sie das Mittel haben, dann können sie es analysieren und schauen, was noch so drin ist. Und dann irgendwie herausfinden, was sie dann für Romy tun können. Und nach einem Zeitsprung sehen wir Christian Dr. Berg eine Packung dieser Medikamente bringen. Und der muss wohl nicht groß analysieren, der guckt einmal rauf und sagt, ah, ja, das würde einiges erklären.
Er spart sich den ganzen Aufwand. Das ist mal wirklich ein Profi.
Ja, und dann ist diese Folge im Grunde von ihrer großen Spannung befreit, weil Christian danach auf einem Feld liegend ein Kinderbuch vorliest für Clara. Das Handy klingelt. Auch nochmal schön, er geht rein und sagt, Marius. Sorry, wer? Also wir haben gerade einen Arzt, eine Arztrolle, die 5 Folgen aufgetreten ist und keinen Namen hatte, haben wir jetzt erstmals erfahren, dass die Dr. Berg heißt. Und jetzt ist es so, Marius. Also ich vermute, es ist Dr. Berg. Aber wer ist Marius? Man muss schon ein bisschen etablieren, wie die Figuren heißen. Also so einfach ist es ja nun nicht. Also
ja, stimmt, das ist dann ungewöhnlich, ne? Ja.
Also er sagt Marius, aha, hallo. Und Marius, wer auch immer das ist, ist nicht hörbar auf der anderen Seite des Telefons. Aber Christian ist sehr gerührt, sagt Gott sei Dank und er kommt vorbei. Und er weint sogar ein bisschen und Clara fragt, warum er weint. Christian sagt, vor Freude. Und Clara wundert sich, dass man auch vor Freude weinen kann. In der Klinik ist Rumi wieder wach, fragt die Eltern, wann sie wieder trainieren kann. Und Günther ausgerechnet ist derjenige, der sagt, erstmal wollen wir doch gesund und munter wieder nach Hause kommen. Und Dr. Berg kommt dazu, sagt, Dr. Kleist wartet draußen, Günther will ihn aber nicht sehen, der kann froh sein, dass er ihn nicht verklagt, meint er. Und Berg sagt, Kleist hat keinen Fehler gemacht, er will einfach nur seine Patientin sehen. Günther sagt, na gut, dann soll er reinkommen, aber nur kurz. Christian kommt rein, hat Rumi Schokolade mitgebracht und hat sich einen Kopf gemacht, ob er einen Fehler gemacht hat oder ob sie heimlich was genommen hat. Und solche Mittel sind schädlich, im Verbund mit Antibiotika sehr gefährlich. Und Rumi gibt zu, sie hat ein Naturheilmittel aus China genommen, rein pflanzlich. Hat nichts gesagt, weil ihr Vater verboten hat, dass sie irgendwas nimmt, wegen Doping. Und eine Traudel, die, glaube ich, keine Figur ist, die wir in dieser Folge gesehen haben, hat ihr das gegeben, weil Rumi immer so einen Hunger hatte. Und damit konnte sie essen, was sie wollte. Erwin Baum kommt mit einem Kamerateam in das Krankenzimmer und einem Blumenstrauß, überbringt die Genesungswünsche der gesamten Stadt und Petra gibt Günther ein kleines Kopfzeichen, damit sich Günther auch vor der versammelten Öffentlichkeit, also vor den Reportern und Fotografen bei Christian entschuldigt und es damit öffentlich macht, dass er sich geirrt hat. Erwin Baum übergibt Christian den Blumenstrauß und sagt, es war ja auch schwer vorstellbar, dass Christian etwas falsch gemacht hatte. Ich glaube, wir haben alle etwas überreagiert, aber ich bin sicher, Dr. Kleist hat Verständnis dafür. Und alle machen Fotos zusammen.
Ja, also schön, wie er vorhin noch sagte, dass er eine Klage unterstützen würde. Also was wirklich, was soll denn das eigentlich bedeuten? Will er jetzt, dass sozusagen die Stadt Eisenach noch Steuergeld in den Prozess gegen Christian Kleist investiert? Oder was will er sagen? Und ich hätte übrigens damit gerechnet, dass der Vater von diesen Medikamenten wusste oder sie sogar mit die verabreicht hat.
Habe ich auch gedacht, ja. Habe ich auch total vom Anfang an dachte ich, okay, der Vater hat wahrscheinlich irgendwelche Mittel von früher und so. Was hat seine Tochter dazu gedrängt, die zu nehmen? Ja. Aber nein. Günther kommt besser weg, als man dachte.
Ja, das stimmt. Zum Ende dreht sich alles. Also weder war er selber in der Verantwortung, noch hat er was gewusst, noch ist er uneinsichtig geblieben, sondern er hat sich sofort dann, hat er seine Meinung geändert.
Und eine Szene haben wir noch, nämlich ein berühmtes Kleistsches Gartenessen. Christian klingelt so mit dem Löffel an seinem Sektglas, sagt, er wollte eigentlich eine große Rede halten, aber er will doch nur Peewee zitieren. Der Rückhalt der Familie ist das Wichtigste. Und Inge, die keinen großen Auftritt hatte in dieser Folge, sagt, bevor wir alle anfangen zu weinen, lasst uns essen. Und Johannes fragt nach Lisas Referat, ob sie denn 15 Punkte bekommen hat. Und Lisa sagt, nein, leider nur 10 für den schwachen Mittelteil. Und Johannes ist empört, vermutlich, weil er irgendwie große Teile des Referats geschrieben hat. Und Lisa enthüllt, nein, es war ein Scherz. Volle 15 Punkte. Und Christian sagt, seine Familie ist so klug. Und Clara sagt, ich bin auch klug, ich kann einen Purzelbaum. Und den soll sie dann vorführen. Sie führt ihn auf und alle jubeln. Und mit einer Großaufnahme von Marlene und Christian, die sich küssen, gehen wir in den Abspann.
Damit ist die Folge am Abgrund beendet.
Damit ist die Folge am Abgrund.
genau. Ja, wir haben ein großes Drama. Christian stand teilweise wirklich am Abgrund, also am öffentlichen Pranger.
Ja.
Das hatten wir bislang noch nicht. Ich bin wirklich gespannt, ob das eine Folge ist, die für eine kleine Veränderung so in der gesamten Dramaturgie sorgt. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube,
also du meinst, ob er aus diesem Fehler lernt und nicht fortan für alle verantwortlich sein will oder ob er weiterhin jeden Patienten, der auf dem Bürgersteig leicht hinkt, zu sich nach Hause einlädt und seinen Hund ausführt.
Genau, also ich glaube eher, das auch noch, genau. Ich glaube, dass er schon noch der Workaholic bleiben wird. Ich glaube da sozusagen, das ist ja teilweise auch so, dass Leute sich wirklich ändern wollen. Es ändert sich aber trotzdem nichts. Weil sie es einfach dann doch nicht können oder so. Ich glaube, das Motiv bleibt erhalten, aber sind wir mal gespannt.
Vermute das auch, ja. Wie gesagt, fand ich schön, dass Christians Art, sich um alles zu kümmern und jedem helfen zu wollen, die wir auch schon öfter auf humorvolle Weise besprochen haben, hier auch mal kritisch hinterfragt wird und gezeigt wird, wie er droht, der Rolle und Verantwortung, die er sich selbst auferlegt hat, nicht mehr gerecht zu werden. Christian einmal an sich zweifeln zu sehen und die Familie in Form von Johannes und Marlene sich Sorgen zu sehen, hat den Schauspielern eine schöne Gelegenheit gegeben, sich von der anderen Seite zu zeigen. Und ganz witzig finde ich noch, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber die Folgenbeschreibung von letzter Woche, die hat so gar nicht auf die Storyline von Christians vermeintlicher Fehldiagnose und Selbstzweifel hingedeutet, sondern stattdessen einen Mini-Konflikt zwischen Marlene und Christian wegen der Erziehung von Clara in den Vordergrund gestellt, der vielleicht 2 Minuten in der Folge ausgemacht hat.
Ja, stimmt.
Warte mal, ich such's mal nochmal raus hier. Folge 9. Der beste Sportler des Jahres soll gekürt werden. Familie Kleist putzt sich dafür besonders heraus, bla bla bla. Über Claras Teilnahme an dem Festakt entbrennt zwischen Marlene und Christian ein Streit. Sie findet, man solle dem Mädchen nicht jeden Wunsch erfüllen, sondern auch Grenzen aufzeigen. Das war so die dritte Szene oder so und dann spielt es keine Rolle mehr.
Ja, es war wirklich ganz knapp und es war auch emotional nicht das Entscheidende. Also es klang ja in der Vorschau wirklich so nach, das droht wieder zu zerbrechen und hier war es eher so, dass der Zusammenhaltsaspekt nochmal deutlich wurde. Also,
ja. Stell mir die Frage, Konsti.
Was ist dein Sushi-Lushi-Dalman?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Also, mein Sushi-Lushi-Dalman war nicht leichtfertig gewählt. Letzten Endes ist es doch Günther.
Mhm.
Günther kommt nicht gut weg, sage ich mal, in der Folge, aber er ist eben auch der klare Antagonist. Also, ich habe mir hier was aufgeschrieben. Warte mal, wo ist es? Vieles, wo er unsympathisch wirkt, ist so ein kontrollierter Antipathieaufbau der Autoren.
Mhm.
Was ich nicht per se als dumm sehen will, sondern das ist ja so gewollt.
Mhm.
Also seine feindselige Haltung gegenüber einem Arzt, der seine Tochter vermeintlich falsch diagnostiziert hat. Noch so seinen Ehrgeiz seiner Tochter gegenüber, dass sie an seiner Stelle, weil er die Karriere so früh beenden musste, dass sie da Erfolg hat. Das kann ich alles akzeptieren, ist für mich alles okay. Aber es gibt eine Stelle, die für mich wirklich an Dämlichkeit nicht zu überbieten ist. Und das ist diese Stelle, ich habe sie vorhin schon erwähnt, im Krankenhaus, wo er seiner Tochter den Pokal zeigt und suggestiv meint, davon willst du doch noch ganz viele gewinnen. Du wirst doch jetzt nicht aufgeben, oder? Er könnte genauso gut mit einem Geldbeutel reinkommen und mit einem Geldbündel reinkommen und sagen, davon willst du doch sicher noch ganz viel verdienen, oder? Dafür verdient es sich zu leben. Also ich verstehe, dass er verzweifelt ist und irgendwie alles probiert, um seiner Tochter zu helfen, aber Überlebenswillen an irgendwelchen weltlichen Dingen wie Pokale zu knüpfen, finde ich einfach zu simplifiziert. Und zu sagen, dass sie aufgibt, wenn sie nicht wieder gesund wird, ist auch irgendwie kaltherzig.
Ja.
Und also seine Haltung wird irgendwie so aus der Historie der Figur gespeist, also der selbst gescheiterte Turner, der durch den Erfolg der Tochter nun sein eigenes Scheitern wieder gut machen will und es damit irgendwie so zu erklären, aber dennoch ist er trotz intendierter Antipathie der Einzige, der für mich in der Folge den Dahlmann gewinnen kann. Also Günther Winter.
Also da hast du wirklich genau die Lücke gefunden, wo man sagen kann, okay, da ist wirklich nicht da ging es übers Klischee hinaus, da ging es über die dramaturgische Funktion der Serie hinaus, was er gesagt hat. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also er wirkt da wirklich völlig hilflos und einfach wie eine ganz arme Nummer, wie er das da irgendwie versucht, ihr da irgendwie Lebensfreude wieder reinzuholen. Genau. Vor allem, weil es ja vorher auch schon heißt, sie ist überlastet und all das Ganze.
Ja, stimmt.
Bei mir geht der Preis an eine Person, die dir jetzt wahrscheinlich zunächst gar nichts sagst, nämlich an Gabriele Kister.
Die Casterin?
Nein, nicht die Casterin, sondern die Drehbuchautorin.
Okay.
Und zwar muss ich das einmal ganz kurz mit einer Generalkritik verknüpfen. Und zwar muss ich sagen, dass mich die Art der Darstellung der Journalie in Filmen oft ärgert. Und hier war es zu 100% das, was mich geärgert hat. Und zwar werden Journalisten, das ist auch in deutschen Filmen, also es gab auch mal einen guten Beitrag darüber, der lief, glaube ich, bei der Medienmagazin Zapp, wie Journalisten immer dargestellt werden in Tatorten, also in der deutschen Fernsehserie Tatort. Und es sind immer raffgierige Geier, die auf Sensation aus sind, nichts hinterfragen, nirgendwo recherchieren, sondern eigentlich, also ich sag mal, das, was man jetzt klassischerweise eher hinter einem Boulevardjournalisten vermuten würde oder die Arbeitsweise eines Boulevardjournalisten, wie man die klischeehaft darstellen könnte, wird hier auch immer auf sozusagen seriöse Presse, auch in dem Fall hier die Lokalpresse, übernommen. Und der Journalist ist ja auch keiner, also alle sagen ja am Ende irgendwas Entschuldigendes. Der Vater entschuldigt sich ein bisschen, der Bürgermeister auch wenn wir den mittlerweile mit seinen Eigenheiten kennen. Nur die Presse, Hauptsache sie hat wieder ein Foto, dann halt das Versöhnungsfoto. Es hätte ja auch ein Journalist gut am Ende sagen können und wir sollten mal darüber nachdenken, dass wir sie nicht so oft verurteilen oder irgendwie sowas, wo man dann sieht, okay, das sind auch reflektierende Leute. Aber mich stört wirklich diese Darstellung. Wenn Journalisten Nebendarsteller sind, sind sie meist nervige Nebendarsteller. Ähnlich wie jetzt hier der Bürgermeister ja auch so, nur der Politiker, Lokalpolitiker ist, der irgendwie Einfluss haben will und der ein gutes Image haben will und dem es inhaltlich anscheinend um gar nichts geht. Und da muss ich sagen, das hat mich sehr gestört, dass das wirklich so dermaßen einseitig dargestellt wurde. Und deswegen muss ich diesen Sonderpreis hier vergeben. Aber sie bekommt auch ein Lob von mir, Gabriele Kister, für einen Satz, von dem ich mal ja gespannt wäre, ob der so gewollt war, also sozusagen ein Wink mit dem Zaunfall oder nicht. Und zwar sagt der Dr. Berg zu Christian, geh am besten über die Pathologie heraus.
Ja, und mit den Füßen ist, voran.
Ja, genau. Und da dachte ich, der Satz hat eigentlich sowas wie von wegen, hier kommst du lebend nicht mehr raus aus der Nummer oder so.
Der Satz ja, hat sehr gut gefallen. Ja, der ist gut. Ja. Vor allem, wie gesagt, weil wir in der letzten Folge ja den, wie hieß er noch?
Genau, war der Anschluss an
den älteren Herrn.
Oh, genau. Ja, ne, du kannst den Schauspieler nennen, Schönherr, Herr Schönherr.
Dietmar Schönherr, genau, aber die Rolle hieß irgendwie.
Wir sagen mal, der Vermieter aus der letzten Folge.
Ja. Ja, und der hat ja gesagt, ins Krankenhaus geht er nicht, da kommt man nur den Füßen zuerst raus. Ja. Ja. Aber das ist das zweite Mal in der Geschichte von Verstaubt und Altbacken, dass quasi echte Menschen den Dahlmann gewinnen. Ich habe in Folge 113, also Staffel 1, Folge 13, mal den Toningenieuren den Dahlmann gegeben für das Klonk, was zu hören ist, als Lisa mit dem Kopf an einen Laternenpfahl schlägt, was einfach klingt wie Comedy. Und jetzt Gabriele Kister, die Drehbuchautorin dieser Folge. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Gratulation. Was erwartet uns denn in der nächsten Folge?
In der nächsten Folge erwartet uns ein Klassentreffen. Eine Folge, die heißt Klassentreffen. Marlene hat, jetzt kommt's, ein Klassentreffen mit ehemaligen organisiert. Ach guck, mit ehemaligen. Manchmal macht man ja auch Klassentreffen mit aktuellen.
Ja, oder zukünftigen Mitschülern. Ja,
genau. Und ist erstaunt, als plötzlich ihre alte Jugendliebe vor ihr steht. Hat wohl nicht aufgepasst, wen sie einlädt. Als er unangemeldet vor der Tür steht und Inge zunächst für die Haushälterin hält, ist das Drama bereits vorprogrammiert.
Da freue ich mich, muss ich sagen, drauf, weil irgendwie das ist ja eine ungewöhnliche, also Klassentreffen, da bin ich mal gespannt, wie das dargestellt wird.
Ja, ich bin gespannt, wer den Herren spielt.
Ja. Yeah.
Und ja, Inge als Haushälterin wahrzunehmen, ist ja etwas, was Johannes auch schon mal gemacht hat, aber darüber ist er, glaube ich, langsam hinweg.
Ja, vor allem ist es ja auch ihre, ob sie darüber hinweg ist, dass er das getan hat.
Ja, stimmt. Ja. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir sind heute nicht ganz so fix unterwegs gewesen wie beim letzten Mal. Letztes Mal waren wir, glaube ich, unter 60 Minuten. Aber immer noch in einem akzeptablen Rahmen. Und ja, 7 Tage sind genug Zeit, um sich davon zu erholen, glaube ich. Ja. Und deswegen würde ich sagen, in 7 Tagen kommt die nächste Folge, die dann ein Klassentreffen beinhaltet. Episode 11, Staffel 2. Es gibt übrigens 13 Episoden, also wir sind wirklich kurz vor Ende der zweiten Staffel.
Also, dann bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und macht's gut.
Dein Hund bellt so laut, was ist da los?
Entschuldigung. Psst. So, müsste jetzt wieder gehen.
Wo sind wir?